Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe schaue ich auf die Columbus Blue Jackets in der Vorschauserie auf die Saison 2024-2025. Wie ihr wisst, musste ich leider die ursprüngliche Aufnahme verschieben, weil am 29. August Johnny Gaudreau und sein Bruder Matthew Gaudreau bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen sind und ich dann eben da zu dem Zeitpunkt auch nicht den wirklichen Sinn da drin gesehen habe, dann direkt da eine Folge aufzunehmen und die Vorschau aufzunehmen. Natürlich hat der Tod von Johnny Gaudreau viel größere Konsequenzen als nur das Eishockey. Wer sich das Ganze nochmal anhören möchte, von mir meine Einschätzung auch dazu, muss sich Folge 442 anhören. Da habe ich ein bisschen was über Johnny und Matthew Gaudreau erzählt. Was ich in der Folge auch gesagt habe, meine ich, war, the show must go on, und so ist es nun mal leider. Und ich glaube aber auch, und das hört man auch aus vielen Aussagen jetzt auch aus Nordamerika raus, dass es im Sinne von Johnny und Matthew Gaudreau ist, dass eben weitergemacht wird mit Hockey, dass weitergemacht wird mit NHL und dass weitergemacht wird auch bei den Columbus Blue Jackets. Und auch darüber hinaus und an der Stelle von mir mal ein Shoutout an John Tortorella, den ich ja des Öfteren hier auch im Podcast für seinen Umgang auch mit Journalisten oder auch mit Spielern und mit bestimmten Themen kritisiert habe. Aber John Tortorella kann eben auch ein einfach klasse Typ sein. Und John Tortorella, der hat den Vater von Matthew und von Johnny Gaudreau, Guy Gaudreau, zum Training, zum Trainingscamp der Philadelphia Flyers mit eingeladen. Der hat ihn damit aufs Eis genommen. Er hat ihn Drills mit durchführen lassen. Er hat ihn einfach einen Coach sein lassen. Und Tortorella hat auch in der PK dann dazu gesagt, dass er einfach hofft, dass das irgendwie eine therapeutische Wirkung haben kann, dass es einfach gut ist. Und da muss ich eben sagen, so sehr Tortorella bei manchen Themen irgendwo daneben liegt und im Benehmen vielleicht daneben liegt, er hat in dem Fall, finde ich, was ganz, ganz Tolles gemacht, und das zeigt halt einfach auch über Columbus hinaus nochmal die Bedeutung zum einen von Johnny Gaudreau und von Matthew Gaudreau, aber eben auch diese Hockey-Community und diese Bande, die dann zwischen Spielern, Akteuren, Trainern dann einfach im Hockey auch über die NHL hinaus da sind. Und das fand ich einfach ein classy Move, deswegen Cap ab, oder was hat Niki Lauda früher immer gesagt, Kapperl ziehen oder so ähnlich. Also Johnny Gaudreau und Matthew Gaudreau werden oben, glaube ich, ein bisschen lächeln und sich freuen, dass John Tortorella ihren Papa da mit involviert hat und vielleicht auch so ein bisschen einfach wieder ablenkt. Das mal als kleiner Ausflug jetzt noch am Rande. Also wir steigen ein, die Columbus Blue Jackets. Und die Columbus Blue Jackets, die hatten in der letzten Saison keine besonders gute Spielzeit. Sie hatten 27 Siege, 43 Niederlagen, 12 Mal einen Extrapunkt. Das waren 66 Zähler und reichte gerade für Platz 8, den letzten in der Metro, Platz 16 in der Eastern Conference und Platz 29 insgesamt in der NHL. Ich habe es jetzt gar nicht rausgesucht, aber ich würde mal fast vermuten, dass Chicago, Anaheim und, wer war das dritte, San Jose natürlich, die schlechteren Teams waren. Ja, die Columbus Blue Jackets eben nicht besonders gut, auch im Vorjahr. Woran lag's? Was könnten die Gründe gewesen sein? Wir schauen mal so ein bisschen auf die Statistiken. Bei den geschossenen Toren, da lagen sie auf Platz 24, das war noch ganz solide. Bei den Gegentoren nur auf Platz Nummer 31, fast 300 und Gegentore. Zeigt natürlich schon mal deutlich auf ein Problem in Richtung Abwehr. Beim Corsi-Wert Platz 22, auch das gar nicht so schlecht. Also die Offensive war insgesamt gar nicht so daneben. Platz 28, was die Torchancen betrifft. Und dann die Schussquote Platz 25. Fangquote, die lag dann auf Platz Nummer 21. Also das war auch nicht so schlecht insgesamt. Das Powerplay lag auf Platz 31 und das Penalty-Killing auf Platz 25. Also ja, eher ein Mix, der darauf hindeutet, dass eben entsprechend die Abwehrleistungen nicht besonders gut waren. Habe ja in den letzten Folgen auch immer mal wieder auf die Torhüter geschaut. Auch da der Blick auf die Goalies der Columbus Blue Jackets und in dem Fall dann speziell auf die Nummer 1. Und die Nummer 1 der Columbus Blue Jackets, das war Elvis Merzlikins und der hatte einen Wert bei Goals Save Above Expected von minus 6,3. Wie kann man das einordnen? Naja, das ist Platz 83 von 98 Torhütern, die in der NHL im letzten Jahr aktiv waren und in der Statistik mit einfließen. Und wenn ich jetzt nur auf die Columbus Blue Jackets schaue, dann war tatsächlich Jed Greaves, der nur 9 Partien absolviert hat, mit plus 3,9 derjenige, der da am besten abgeschnitten hat. Daniil Tarasov war immerhin bei 24 Partien genau bei 0,0, also plus minus 0, hat das gehalten, was er halten musste, was ja auch nicht so der schlechteste Wert ist. Also Merzlikins hatte keine gute Saison, umso erstaunlicher war es, dass er einen Trade gefordert hat und mal ganz abgesehen natürlich von dem Drama um die Gaudreau-Brüder war die letzte Saison auch ohne die ganze Geschichte schon eine absolut katastrophale Spielzeit für die Columbus Blue Jackets. Merzlikins hat einen Trade gefordert. Patrick Laine war verletzt, war dann im NHL Player Assistant Program. Jarmo Kekäläinen, der General Manager, wurde entlassen. Und Pascal Vincent, der Coach, wurde nach der Saison rausgefeuert. Also die Columbus Blue Jackets waren schon ein kleines Trainwreck vor der ganzen Geschichte. Und jetzt kommt eben noch der Tod von Johnny Gaudreau mit dazu. Und was man sagen muss, sie haben ja zwei neue im Front Office. Zum einen Don Waddell, den ehemaligen General Manager der Carolina Hurricanes. Und den Head Coach Dean Evason, das ist der ehemalige Cheftrainer der Minnesota Wild, den ich ja auch kennenlernen durfte in Stockholm. Und da muss man auch sagen, das ist in dem Sinne schon tragisch. Don Waddell, der war 2003 der General Manager der Atlanta Thrashers. Und damals gab es einen Unfall von Danny Heatley, der mit seinem Ferrari durch die Gegend gerast ist. Und neben ihm saß sein Freund und Mannschaftskollege Dan Snyder. Und der hat so schwere Verletzungen erlitten bei diesem Unfall, dass er dann eben gestorben ist. Also Don Waddell kennt sich leider Gottes damit aus, wie Teams eben entsprechend mit dem Tod eines Mitspielers umgehen müssen. Und ja, das ist eben einfach in dem Fall für ihn nochmal so ein Drama. Na klar kann man jetzt sagen, okay, zumindest weiß er etwas, aber das wünscht man nun wirklich keinem. Trotzdem, Don Waddell steigt eben so bei den Columbus Blue Jackets ein und muss in dieser ersten Spielzeit da, glaube ich, auch viel, viel Aufbauarbeit leisten. Dann war es so, dass Adam Fantilli, einer der besten Nachwuchsspieler, eine Verletzung von einem Schlittschuh hatte, dass er sich da aufgeschnitten hatte und dass dementsprechend er ab Januar dann auch nicht mehr spielen konnte. Also im Grunde alles, was schief laufen konnte, lief schief bei den Columbus Blue Jackets und das erklärt dann auch insgesamt die Leistungen und auch die Platzierung in der letzten Saison. Und dazu kam eben dann insgesamt auch das Verletzungspech. Sie haben 37 Spieler eingesetzt während der letzten Spielzeit. Der normale Kader ist ein 23-Mann-Kader. Und wenn man jetzt sagt, naja, mit Verletzung kommt man irgendwo auf die Anfang 30 vielleicht noch, okay, aber 37 ist schon eine relativ hohe Anzahl. Und dementsprechend muss man sagen, hatten sie da mehrere Dinge, die dann Einfluss hatten, vor allem auch das Verletzungspech. Was halte ich von Dean Evason als Coach? Der war bei den Minnesota Wild Coach, der eine gute Bilanz hatte, der in jeder Saison, in der er komplett der Trainer war, die Playoffs erreicht hat. Auf der anderen Seite hat er in den Playoffs einen Rekord von 8-15, also hat nie die erste Runde überstanden. Nun muss ich aber auch wirklich sagen, da werde ich jetzt nicht zu viel verraten, am Anfang der Saison, die Columbus Blue Jackets werden mit den Playoffs nichts, aber auch wirklich überhaupt mal gar nichts zu tun haben. Was haben sie denn in der Sommerpause personell gemacht? Was ist passiert? und was haben sie an Aktionen gemacht? Ja, Sean Monahan, der beste Kumpel von Johnny Gaudreau, der kam letzten Endes dann aus Winnipeg, hatte die Saison in Montreal begonnen. Er sollte so ein bisschen die Lücke und das Problem auf der Center-Position lösen. Jack Johnson, der war bei Colorado im letzten Jahr, kehrt jetzt zurück zu den Columbus Blue Jackets, war er ja schon mal. Dylan Gambrell, der kommt aus Ottawa, war aber zuletzt vor 2 Jahren aktiv. Jordan Harris kommt aus Montreal. Und zum Schluss jetzt, als eine der Reaktionen auf den Tod von Gaudreau, ist James Van Riemsdyk unter Vertrag genommen worden. Der hat im letzten Jahr für Boston gespielt. Patrick Laine wurde getauscht, der ist mittlerweile in Montreal, hat da eine schwere Knieverletzung erlitten. Zum Glück nur 2 bis 3 Monate Ausfall und nicht das komplette Paket mit Kreuzbandriss und allem drum und dran bis Saisonende. Aber da werde ich dann auch nochmal hoffentlich in der Folge jetzt so mit News-Zusammenfassung vor der neuen Saison drauf eingehen. Seht mir das nach. Ich habe jetzt einfach zu viel zu tun im Moment mit den Vorschau-Sendungen. Die kommen ja jeden Tag, dass ich dann dazwischen nochmal irgendwie eine Neuigkeiten-Sendung mit einschiebe. Ich hatte es erst ein bisschen überlegt, aber das kommt eben danach. Ich finde das dann auch so jetzt im Moment ganz gut mit den Previews. Alexander Texier ist in St. Louis, Adam Boquist in Florida, Jack Bean in Calgary, Alex Nylander ist in Toronto bzw. beim AHL-Team dort. Das also die personellen Verletzungen hatten wir eben schon drüber gesprochen. Ja, Dean Everson, No-Nonsense-Coach vielleicht auch, jemand, der, glaube ich, auch mit jungen Spielern eigentlich ganz gut arbeiten kann. Rossi, Kaprizov, die letzten Jahre vielleicht so als Beispiel, oder Brock Faber, Brody damals oder in seiner Zeit bei den Minnesota Wild. Und ja, er wird auch bei den Columbus Blue Jackets jede Menge junge Spieler mit dabei haben. Wobei, wenn ich jetzt mal schaue, was sie gemacht haben und auch so die Spieler, die sie vielleicht so ein bisschen kombinieren würden. Man sieht ja jetzt auch zum Beispiel in James Van Riemsdyk, der, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, wahrscheinlich mit Adam Fantilli in einer Reihe zusammen spielen soll. Ich rufe hier mal mir die Reihen zur Kombination der Columbus Blue Jackets auf. Dann ist das natürlich so, dass sie da versuchen, einfach die Veteranen in Reihen zu packen, um dann einfach den jungen Spielern auch ein bisschen was mit dazu zu geben als Erfahrungswert und auch ein bisschen die jungen Spieler ein Stück weit auch mit zu beschützen. Kirill Malchenko spielt jetzt hier in der ersten Reihe, der ist 24, mit Sean Monahan und Boone Jenner. Das ist erstmal für mich, glaube ich, eine ganz gute Zusammenstellung. Also da habe ich nichts dran auszusetzen. Vielleicht kann man auch darüber nachdenken, da auch noch Kent Johnson irgendwo mit reinzubauen, wobei ich nicht glaube, dass der jetzt da direkt dann in die erste Reihe mit reinkommt. Aber auch er wird sicherlich seine Chance bekommen. Wenn wir dann auf die zweite Reihe schauen, eben dann mit Adam Fantilli, der nicht nur die 19 trägt im Moment, sondern auch 19 Jahre alt ist. Dazu dann eben auf der anderen Seite James Van Riemsdyk, der eben 35 Jahre alt ist, schon sehr, sehr viel gesehen hat in der Liga, und als weitere Spieler außen Yegor Shinnakov, vierte Reihe Cole Sillinger, Kent Johnson, Dmitri Voronkov und die fünfte Sean Corelli, Matthew Olivier, Justin Danford. Das sind zum Beispiel Kent Johnson, Cole Sillinger, das sind auch so Spieler, wo du jetzt erwartest, dass sie den nächsten Schritt gehen, dass sie jetzt einfach auch das, was sie an Spielzeit bekommen, nutzen, so traurig das ist, dadurch, dass Johnny Gaudreau nicht da ist, werden die anderen eben einfach mehr Spielzeit haben und dann entsprechend dort auch ja eine Chance bekommen, und die nutzen sie dann eben auch hoffentlich, um da sich zu verbessern. Hinten in der Abwehr, Damon Severson, der kam im letzten Jahr aus New Jersey, im ersten Verteidigerpaar mit Zach Werenski. David Jiříček, sehr, sehr hoffnungsvoller junger Spieler, zusammen mit Ivan Provorov, Jack Johnson, Erik Gudbrandsson. Das klingt gar nicht mal so schlecht, wenn man jetzt die Verteidigung, wenn man die Namen liest, das sind alle Spieler, die mittlerweile ja wirklich auch schon NHL-Erfahrung haben, auch wenn sie im Falle von David Jiříček zum Beispiel auch noch vergleichsweise jung sind. Also der ist ja auch noch erst 20 Jahre alt, und auch ein Zach Werenski 27, aber Provorov eben auch 27. Jordan Harris wäre noch jemand, der vielleicht auch noch mit reinkommen kann, im Gegensatz zu Jack Johnson. Der ist 24, Harris, ja, also auch da, sie haben schon Möglichkeiten, aber da ist natürlich auch wieder die große Unbekannte, bleibt dieser Kern der Spieler gesund? Sind die in der Lage, dann auch eben entsprechend in der neuen Saison dort zu spielen? Wenn ich einfach mal durchschaue, Ivan Provorov war der Einzige, der 82 Spiele gemacht hat. Das nächste, Gudbrandsson noch 78, okay, aber Werenski 70, Sieversen 67, Jiříček hatte 43. Also auch da kommt es sicherlich dann sehr darauf an, wie das Verletzungspech ist, wie die Situation einfach ist, dann auch entsprechend dort und wie gesund sie bleiben können. Ja, im Tor Daniil Tarasov und Elvis Merzlikins, das wird sicherlich das Duo sein. Im Normalfall auch mit Merzlikins als Nummer 1, wird auch so bezahlt mit 5,4 Millionen. Auch das ist übrigens, glaube ich, ein Grund, warum sie schwerlich relativ schnell den Abnehmer für ihn finden werden. Wenn ich jetzt auf die letzte Spielzeit schaue, da hatten sie nur 3 Spieler, die 40 oder mehr Punkte hatten. Das waren nämlich eben Johnny Gaudreau und Zach Werenski und Kirill Marchenko. Marchenko, ein Spieler, der meiner Meinung nach sich doch noch entwickeln kann und in Richtung vielleicht auch mal 40 Tore gehen kann. Er hat 23 im letzten Jahr gemacht, also dem traue ich schon noch mal ein bisschen mehr zu. Boone Jenner hatte 22 Tore in 48 Partien. Auch da könnten vielleicht die 30 dann mal angekratzt werden. Jameson Rebstyke zum Beispiel als Veteran, der hat immer zweistellig getroffen, meine ich, in seiner Karriere. Auch das kann ihnen helfen. Also das sind alles so kleine Punkte, wo man sich Mut machen kann. Alles sicherlich auch ja, kleine Verbesserungen. Wichtig natürlich auch, wenn wir jetzt nochmal kurz zurückgehen zur Torhüterposition, dass da irgendeiner so in die Nähe von 3 Toren kommt. Also es hört sich schon interessant an, aber tatsächlich war eben Tarasov mit 3,18 so derjenige, der von denen, die regelmäßig gespielt haben, dann noch den besten Schnitt hatte. Er hatte tatsächlich auch eine Fangquote von 90,8%. Also das war von den Leistungen her gar nicht schlecht. Wenn sie das bekommen, irgendwo eine Fangquote um 90%, ein Gegentorschnitt an die 3, dann wird es nicht ganz so schlimm werden in der nächsten Spielzeit. Aber insgesamt, ja, der Kader ist einfach noch nicht reif. Er wäre auch mit Johnny Gaudreau nicht reif gewesen. Also ist ja nicht umsonst so die Einteilung, die ich vorgenommen wurde von Vegas. Die sah ja die Blue Jackets auf Platz 31 von der Quote her und das war eben schon vor dem Tod und dementsprechend wird es jetzt natürlich nicht viel besser sein, wobei interessanterweise habe ich jetzt mal einmal durchgeguckt, nirgendwo waren sie unten auf dem letzten Rang. Also da waren immer noch die Sharks und die Ducks irgendwie mit in der Verlosung. Von daher ist die Quote von 1 zu 4.000 noch relativ aktuell, was den Gewinn des Stanley Cups betrifft. Natürlich, wir brauchen uns nicht darüber unterhalten. Es geht in der nächsten Saison für die Columbus Blue Jackets darum, dass sie halbwegs vernünftig durch die Spielzeit kommen werden. Das wird schwierig genug. Sie haben sich zu bestimmten Dingen entschlossen, die auf der einen Seite schön sind, auf der anderen Seite sicherlich auch sehr schmerzvoll. Das Trikot von Johnny Gaudreau wird die gesamte Saison über in seinem Locker hängen, in der Kabine hängen. Das ist ein Punkt. Die gesamten NHL-Teams werden mit so Patches, mit den beiden Rückennummern von den Gaudreau Brothers hinten auf dem Helm spielen. Auch da wirst du dran erinnert werden. Es gab bei jedem Preseason-Game von jedem NHL-Team ein Tribute-Video jetzt jeweils bei den Heimspielen. Also das wird auch während der Saison immer noch so sein. Und es wird immer noch so sein, dass sie da permanent dran erinnert werden. Das wird schmerzhaft, das wird schwierig. Das hat Boone Jenner auch gesagt. Das wird auch nicht, ja, er hat gesagt, es gibt keinen Blueprint, es gibt keine Blaupause, es gibt kein Patentrezept, wie man mit so einer Situation umgehen kann. Es gibt Wege und Mittel zu helfen. Die werden sie sich suchen, die werden sie auch sicherlich in Anspruch nehmen, die Blue Jackets. Aber ansonsten wird das einfach sehr, sehr schwierig werden sportlich. Was ich einfach in dem Sinne Positives ableiten würde, es ist häufig so, dass in solchen Situationen Teams gestärkt aus diesen Szenen, dann aus diesen Entwicklungen rausgehen, dass da etwas zusammenwächst, dass da eben auch eine Gemeinschaft entsteht, die verschweißter ist und enger zusammengewachsen ist als bei einem normalen NHL-Team, was dieses Drama dann drumherum nicht gehabt hat. Trotzdem, das Problem ist ganz einfach, die Blue Jackets sind sportlich nicht konkurrenzfähig in diesem Jahr. Die werden meiner Meinung nach auf Platz 8 landen, wieder in der Metro und ich kann nur hoffen, dass es eben nicht zu schlimm wird. Es gibt noch so ein bisschen die Hoffnung, dass sie sich vielleicht noch etwas verstärken können und zwar hat die NHL ihnen auch eine Ausnahmegenehmigung erteilt für den Cap-Floor. Was ist der Cap-Floor? Es gibt ein Cap-Ceiling, das ist die Obergrenze. die liegt in dieser Saison bei 88 Millionen. Die dürfen Teams nicht überschreiten, es sei denn, es gibt Long-Term Injury Reserve und so weiter, die Ausnahmen. Aber das habt ihr eigentlich in den bisherigen Folgen auch von mir erklärt bekommen. Und wenn ihr das nicht verstanden habt bisher und noch nicht wisst, dann stellt doch einfach die Frage und dann kann ich darauf eingehen, wenn ihr dazu Fragen habt. Also es gibt Cap Ceiling 88 Millionen, es gibt aber auch einen Cap Floor. Das heißt, die Teams müssen eine bestimmte Summe an Geld ausgeben. Dieser Cap Floor liegt im Moment in dieser Saison bei 65 Millionen. Und die Columbus Blue Jackets haben von der NHL die Ausnahmegenehmigung bekommen, dass sie nicht Cap-compliant sein müssen am 7. Oktober, sondern dass sie damit noch einen gewissen Zeitraum warten dürfen. Die Columbus Blue Jackets könnten eben auch noch Free Agents sich holen, sie könnten noch Tauschgeschäfte machen, um sich Spieler zu holen. Und das ist etwas, was Columbus gerne machen möchte. Aktuell hätten sie 23,5 Millionen an Cap-Space. Wenn sie sich jetzt einen Spieler holen, wird das eben entsprechend weniger werden. Also normalerweise dürften sie eben nur 23 Millionen haben und dann wären sie Cap-compliant. Und da hoffe ich noch so ein bisschen drauf, dass sie da vielleicht noch ein, zwei Spieler sich holen für die Sturmreihen, die sie dann eben nutzen können, um das zu ergänzen. Dann rücken sie ein bisschen näher dran an die anderen Mannschaften. Aber wenn man sich die Metropolitan mal anguckt, die ist zwar nicht die stärkste aller Divisionen, nur trotzdem tue ich mir schwer, da irgendein Team zu sehen, was die Blue Jackets hinter sich lassen können. Wir brauchen nicht drüber reden. Vorne Devils, Hurricanes, Rangers, alle außer Sichtweite. Penguins, Capitals, Islanders sind auch nochmal so eine kleine Gemengelage. Flyers eigentlich im Grunde auch damit dran. Die waren ja im letzten Jahr auch sehr, sehr lange auf einem Playoff-Platz. Und dann ist da eine Riesenlücke zu den Columbus Blue Jackets. Und die werden sie nicht füllen können. Aber wie gesagt, trotzdem hoffe ich drauf, dass sie halbwegs sportlich aus der Saison rauskommt, dass sie auch in dem Sinne dann gut aus der Saison rauskommt, dass sie sich nicht ans Verlieren gewöhnen und dann eben auch sagen, so unter dem Motto, naja, es gibt ja eine Entschuldigung dafür und deswegen sind wir hier halt im Moment nicht besonders gut. Das sollte nicht der Fall sein, sondern wirklich dieser Ehrgeiz zu zeigen, okay, komm, wir versuchen jedes Spiel dabei zu sein, wir versuchen jedes Spiel eng zu gestalten, jedes Spiel das zu zeigen, was wir können. Das ist, glaube ich, das Wichtigste für die Columbus Blue Jackets und darüber dann eben das Ganze drumherum zu verarbeiten und danach dann hoffentlich irgendwann mal wieder in Richtung normaler NHL-Saison zu kommen. Ja, das war meine Vorschau auf die Columbus Blue Jackets. Auch da sehr, sehr gerne auch Feedback dazu. Es gab Feedback zu der Sendung über die Goodrow Brothers. Auch heute würde ich mich sehr, sehr freuen. info@sportpassion.de @lars_mar oder bei Instagram über Sportpassion. Da könnt ihr mich auch erreichen. Und nach dieser eingeschobenen Vorschau auf die Columbus Blue Jackets geht es dann morgen weiter mit der normalen Reihenfolge. Und die normale Reihenfolge heißt, wir schauen morgen auf den Stanley Cup Champion, die Florida Panthers. Die sind das Team zusammen mit einem anderen mit der drittbesten Quote auf den Stanley Cup. Oder eigentlich nee, mit der zweitbesten Quote, weil sie zusammen mit einem anderen Team sind. Aber sie sind bei mir jetzt auf Platz Nummer 3 eingeteilt. Und dementsprechend gibt es morgen die Vorschau auf die Florida Panthers. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.